Ich muss mir immer wieder bewusst machen, bei dem heutigen Datum, dass heute ja eigentlich der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist. Manche wissen das, manche denken auch wahrscheinlich mehr dran, andere weniger. Alle die so aus dem katholischen Hintergrund kommen, für die ist der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, wie der heutige Sonntag heißt, nicht ganz so präsent. Aber es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr und unsere Kinder proben schon für Weihnachten und ihr habt wahrscheinlich auch schon so Gedanken an die Weihnachtsdeko und an Weihnachtsgeschenke und an Tannenbaum und so eng liegen Leben und Tod nebeneinander. Auf der einen Seite denken wir an die, die verstorben sind in diesem Jahr und da haben wir wahrscheinlich alle jemanden vor Augen, mehr oder weniger tragisch. Und dann warten wir auf den, der das Leben gebracht hat, auf Jesus Christus, der zu Weihnachten auf die Welt kam, der Sohn Gottes. Und so eng gehört beides letztlich zusammen. Und neues Leben in Christus und damit auch ewiges Leben und Leben in der Ewigkeit gibt es ja auch nur für den, so sagt uns die Bibel, der nach den alten und auch eigenen Wertvorstellungen quasi stirbt. Wer Jesus finden möchte, muss sein ganzes Leben einsetzen und hingeben. Es geht nicht nur mit einem kleinen Teil. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. In diesem Vers, Galater 2, Vers 20, sagt er uns, dass eigentlich unser ganzer Lebensinhalt ausgewechselt werden soll. Ich lese den Vers nochmal. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wörtlich steht, es lebt aber nicht mehr mein eigenes Ich, es lebt vielmehr in mir Christus. So eng liegen Leben und Sterben zusammen. Ich muss gestehen, es ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Ich habe so ein paar und der gehört auch dazu. Und den habe ich schon ganz lang mal auswendig gelernt, weil er mir immer wieder auch Trost und Hoffnung gibt. Ich lese ihn nochmal in der Hoffnung für alle, nochmal eine andere Übersetzung, weil den muss man sich wirklich am Herzen, in der Seele zergehen lassen, den Vers. Jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Diesen Ausdruck in oder durch Christus, den finden wir 90 Mal im Neuen Testament. Und allein schon diese Häufigkeit zeigt mir, wie abhängig mein Leben, unser Leben von Jesus ist. Er ist es, der ganz, ganz viel in mir und durch mich bewirkt. Und unser Glaubensleben ist zunächst einmal für mich und ich hoffe auch für uns erstmal eine Frage des Seins. Wer bin ich eigentlich? Und vor allem, wer bin ich in Christus? Und erst danach eine Frage meines Tuns. Wir wollen erst zu Jesus kommen und von ihm her lernen, wie wir dieses Leben im Glauben auch leben können. Dass Jesus uns durch seinen Tod erlöst hat, ja, das ist wunderbar und das ist auch einzigartig, aber erst durch seine Auferstehung werden wir befähigt zu einem neuen Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Christi Tod und Auferstehung gemeinsam immer im Zusammenhang sehen. Und so schreibt Petrus in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, Vers 3, in seinem großen Erbarmen hat Gott uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. In seinem großen Erbarmen hat Gott uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Das neue Leben dürfen wir leben, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Dazu ist er zu Weihnachten auf die Welt gekommen. Ich habe mir manchmal überlegt, weil das ja mittlerweile ein Riesenhype geworden ist mit diesen E-Bikes. Alle haben einen, auch ganz junge Leute haben einen, haben eins. Und ich frage mich, warum so ein 16-, 17-Jähriger ein E-Bike braucht. Der hat doch eigentlich noch genug Power in sich. Aber überlegen wir mal, wir kaufen so ein E-Bike und wir fahren damit immer ohne Motorunterstützung. Ist ja nicht blöd, ne? Weil die Erschöpfung, die kommt bald. Und ich würde das Rad vor lauter Frust wieder verkaufen. Dabei weiß ich doch, wo der Schalter ist, um den Motor und die Unterstützung einzuschalten. Und ein E-Bike ohne Unterstützung zu fahren, da wäre es doch besser, ein Rad ohne Motor zu fahren, weil es doch viel einfacher wäre. Sehr viel leichter als ein E-Bike, weil das E-Bike doch ein paar Kilo schwerer ist. Und jeder, der dann schon damit gefahren ist, also ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht, ich habe es mir erzählen lassen, und plötzlich ist der Akku aus, der merkt, schon gescheit schwer. Und dann heb mal so ein E-Bike auf dem Fahrradträger beim Auto. Auch das ist deutlich schwerer. Es ist ein törichtes Bild, ein E-Bike ohne Motorunterstützung zu fahren, aber es ist leider ein Bild für viele Christen. Wir fahren unser Glaubensleben ohne Motorunterstützung. Ich erkläre gleich, warum das so sein könnte. Christus in uns, sagt uns Paulus in Galater 2, Vers 20, ist eigentlich die Basis allen geistlichen Lebens. Es geht hier um ein völlig neues, ein völlig umwälzendes Lebensprinzip, weil es geht um ein ausgetauschtes Leben. Und dieses Leben ist jedem Geschenk, der mit Paulus sagen kann, ich bin mit Christus gestorben und mit ihm auferweckt, wie er es im Römerbrief Kapitel 6 schreibt. Übrigens kommt das genau in der Taufe auch zum Ausdruck. Dieses mit Christus gestorben und mit ihm auferweckt. Ich muss mich nicht selbst zum Mittelpunkt meines Lebens machen. Ich kann es vertrauensvoll unter Jesu Leitung stellen. Und deshalb muss ich mit dieser neuen Kraft Gottes auch rechnen. Ich muss darauf vertrauen, dass der Akku voll ist und dass die Motorunterstützung funktioniert, die geistliche Motorunterstützung. Ein anderes Bild. Fliegen ist ein alter Traum der Menschheit. Schon ganz früh wollten Menschen fliegen. Ihr kennt vielleicht auch diese Geschichte von Ikarus, der sich Flügel angeklebt hat und dann der Sonne zu nahe kam, das Wachs ist geschmolzen und er stürzte ab. Der macht es ein bisschen geschickter. So einer der ersten Flugversuche hier, so ein bisschen gleiten, kein richtiges Fliegen, eigentlich so ein bisschen gleiten, das, was heute auch ganz viele Leute tun in den Bergen. Es gibt dieses Gesetz der Schwerkraft, dem wir als Menschen unterworfen sind. Und Schwerkraft heißt, es geht immer abwärts. Ja? Und ich muss irgendwie das Gesetz der Schwerkraft überlisten. Und Leute, die fliegen, die kennen noch ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz der Aerodynamik. Ich will jetzt nicht da in die Physik einsteigen und wie das funktioniert, aber wer in ein Flugzeug steigt und rund um die Welt fliegen will, der braucht dieses Gesetz der Aerodynamik. Und sobald die Motoren anfangen, ihre Kraft zu entfalten, wird das Gesetz der Schwerkraft überwunden. Und es gilt das Gesetz der Aerodynamik. Sollte es uns allerdings in der Kabine zu eng werden und wir werden so töricht, ohne Fallschirm durch den Notausstieg auszusteigen, wird uns sofort klar, dass das Gesetz der Schwerkraft immer noch gilt. Wir müssen uns dem Flugzeug anvertrauen. Wir müssen uns diesem anderen Gesetz, dem Gesetz der Aerodynamik, anvertrauen. Nur so können wir das alte Gesetz der Schwerkraft überwinden. Paulus schreibt uns hier in Galater 2, Vers 20, dass ein Mensch, wenn er zum lebendigen Glauben kommt an Jesus Christus, eben einem anderen Gesetz unterworfen ist. Der Zusammenhang des Galaterbriefs zeigt uns ja, ich habe den Vers ja aus dem Zusammenhang jetzt herausgenommen, es geht dem Paulus da in dem ganzen Zusammenhang ja wirklich darum, von dem alten Gesetz zum neuen Gesetz zu kommen, von dem Gesetz der Schwerkraft zum Gesetz der Aerodynamik. Denn beim christlichen Glauben geht es nicht um die Ausübung einer Religion oder einer Tradition. Es geht auch nicht um das Streben nach Moral oder um eine sentimentale Träumerei von hohen Idealen. Es geht beim christlichen Glauben auch nicht um die Erfüllung eines Gesetzes, sondern es geht um ein Leben mit und durch Christus. Und das ist durchaus eine lebendige und kraftvolle Erfahrung. Der Sohn Gottes lebt in uns, so sagt uns Paulus. Und er verändert unser Leben. Warum dann also im freien Fall oder im Sparmodus oder im gar ohne Unterstützungsmodus seinen Glauben leben? Warum aus eigener Kraft? Wir sind doch jemand in Jesus Christus. Er macht aus uns einen neuen Menschen, der nicht mehr nach den Maßstäben der Welt lebt, der nicht mehr dem alten Gesetz unterworfen ist und der, und das ist vielleicht ganz wichtig, auch nicht nur eine Reparatur des alten Menschen ist, wo manche Teile, die nicht mehr in Ordnung sind, ausgetauscht werden, wie beim Auto vielleicht, sondern etwas vollständig Neues. Aber Paulus bleibt trotzdem sehr realistisch bei dem, was er hier schreibt. Infolge unserer Bekehrung lebt zwar Christus durch den Heiligen Geist in uns, aber wir sind trotzdem nicht perfekt. Und Paulus schreibt es im Römerbrief eigentlich fast ein bisschen wehmütig: Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Ich glaube, diese Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht. Also mir ist das nicht fremd, was Paulus hier schreibt. Und wenn sogar der große Apostel Paulus solche Dinge schreibt und solche Erfahrungen macht, warum soll es uns dann besser gehen? Unser Herz ist zwar im Himmel, das ist so die Aerodynamik, ne? Aber mit beiden Beinen stehen wir auf dem Boden des Lebens und das ist die Schwerkraft, die uns immer wieder runterholt. Es führt zu einer Zwiespältigkeit in unserem Leben, auch als Christen. Und an unserem Leben zerren verschiedene Kräfte. Und ich möchte es mit einer Grafik euch mal zeigen. Es ist so ein gewisser Teil in uns, der sich nach Gott ausrichtet und wo es uns auch gelingt, im Willen Gottes zu leben, Christus in uns wirken zu lassen, den Heiligen Geist zu spüren und auszuleben. Und trotzdem ist noch so ein kleines Stück schwarz in unserem Leben, was uns runterzieht, wo Satan, der Widersacher Gottes, immer wieder Einfluss nimmt und uns von Gott wegzieht. Und das können ganz verschiedene Dinge sein, durch die er das macht. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine ganze Liste mal stehen, unsere eigenen Vorstellungen von Gott, so wie wir glauben, dass Gott zu sein hat, das zieht uns eigentlich von Gott weg und führt uns nicht zu ihm hin. Unser dickes Ich, wie es mal jemand gesagt hat, das zur Geltung kommen will, ja, da ist noch immer was. Luther hat gesagt zum Thema Taufe, da wird zwar der alte Mensch ersäuft in der Taufe und dann sagt er noch so ein bisschen ironischerweise, aber das Luder kann schwimmen. Habt ihr schon gemerkt, wie euer inneres Ich auch mal schwimmen kann, ne? Und sich durchsetzt gegen Gott? Ja, das zieht uns von Gott weg. Auch unsere Gesellschaft mit ihren Wertvorstellungen. Wir sind ja umgeben von Werten, von Vorstellungen, wo es immer höher, weiter, schneller, reicher wird, die uns eigentlich von Gott wegziehen wollen, weil sie nicht wirklich von Gott herkommen. Oder natürlich auch ab einem gewissen Alter, aber auch manchmal schon davor, unsere körperliche Hinfälligkeit, die uns Grenzen setzt. Oder unsere seelische Unausgewogenheit, die manchmal Reaktionen hervorbringt, wo wir andere verletzen. Unvergebene Schuld, die uns von Gott entfremdet. Oder einfach Anfechtung und Verfolgung, der wir ausgesetzt sind, weil Satan zwar besiegt ist, aber immer noch kräftig wirkt. Und da schreibt Paulus in unserem Text etwas, was für mich tröstlich und mutmachend ist. Er schreibt: Der Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich am Kreuz hingegeben hat. Für den dunklen Teil meines Lebens, für mein Versagen, dafür ist Christus am Kreuz gestorben. Das kann ich ans Kreuz bringen. Da kann ich wissen, auch wenn ich da auf die Nase falle, aus welchen dieser vielen Gründe auch immer, ich kann zum Kreuz gehen und erlebe dort Vergebung. Für unsere Schuld, Gott und anderen und auch mir selber gegenüber, gibt es eben eine Lösung, nämlich Vergebung, die Jesus am Kreuz ermöglicht hat. Sein Kreuz deckt diesen dunklen Teil meines Lebens ab. Und der Heilige Geist möchte ganz gerne an uns wirken und er möchte, dass dieser gelbe Teil immer größer wird. Und wir, ich weiß nicht, ob ihr das von hinten sehen könnt, ich habe den gelben Balken, da sind auch schwarze Punkte drin und auch unser Leben mit Gott, wo wir uns Gott ganz nahe fühlen und wo wir merken, er segnet uns und wir bringen Frucht, auch da sind so dunkle Punkte oft zu sehen. Aber dieser schwarze Teil, da dürfen wir wissen, da können wir um Vergebung bitten. Und zwar nicht nur einmal, auch nicht nur siebenmal, auch nicht nur 77 Mal, sondern immer dürfen unser ganzes Leben ans Kreuz gehen. Und erst wenn wir bei Gott sind, wenn wir am Ewigkeitssonntag, wenn andere Leute an uns denken am Ewigkeitssonntag, weil wir in der Ewigkeit sind, dann ist der schwarze Balken erst endgültig weg. Jesus löst unsere Bindungen, die uns kaputt machen. Er bindet uns an sich selbst. Jesus schenkt Trost und Frieden, auch wenn wir leiden und wenn wir verzweifelt sind. Und Jesus begabt und beauftragt uns und letztendlich verändert er uns durch den Heiligen Geist. Es gibt so viele wunderbare Verheißungen in der Bibel. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er seine Verheißungen wahrnimmt. Und wenn wir mal aus irgendeinem Grund uns von Gott wegbewegen, dann halten wir ihm doch diese Verheißungen vor und sagen: Herr, du hast aber verheißen, dass uns keiner aus deiner Hand reißen kann. Niemand und nichts. Halt mich bitte fest und Gott wird es tun. Es geht beim christlichen Glauben eben nicht um das Ausüben einer Religion, das Streben nach Moral, einer sentimentalen Träumerei oder die Erfüllung von Gesetzen. Es geht um ein Leben mit Gott. Und es ist ein Leben, bei dem nicht nur einige kaputte Teile ausgetauscht werden, sondern wo wir ganz neu werden. Auch wenn wir es vielleicht manchmal gar nicht so merken. Es geht tatsächlich um nichts weniger als um ein Stück Himmel auf Erden. Das, was auch ein Stück oder ein Teil unseres Gemeindemottos ist. Denn diesen Himmel auf Erden leben, realistisch gesagt ein Stück davon. Aber wie ist das möglich? Wie können wir diesen Himmel auf Erden tatsächlich erleben? Jesus gibt uns einen Hinweis im Johannesevangelium in Kapitel 14. Das ist ein ganzes Gespräch mit seinen Jüngern und einer seiner Jünger, Philippus, sagt: Zeig uns den Vater, das genügt uns eigentlich oder genügt mir. Und da hat Jesus dem Philippus gesagt: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also schau mich an, dann wirst du auch den Vater sehen. Es ist kein großes Geheimnis. Und dann fährt Jesus fort und sagt einen Satz, der einen fast umhauen könnte. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Mir geht es nicht um die größeren Dinge. Da gibt es genug Streit und Diskussion unter den Theologen, was Jesus denn da wohl meinen könnte. Darum geht es nicht. Wir müssen ja auch nicht größere Dinge tun als Jesus. Es reicht ja schon, die Dinge zu tun, die er auch getan hat. Das ist schon genug Aufgabe für uns. Ja? Jesus konnte sagen: Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Aber Jesus sagt: Der Vater, der durch Jesus gehandelt hat, handelt auch durch uns. durch seinen Heiligen Geist. Deswegen ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Dass Gott immer noch wirken kann, weil sein Sohn ist ja bei ihm im Himmel. Und wir sind hier auf der Erde und Gott wirkt immer noch auf der Erde. Aber wie wirkt er denn? Durch unsere Hände, durch unsere Füße, durch unseren Mund, durch unser Leben. Und eigentlich könnten wir, und das ist jetzt sehr gewagt, sagen, wer euch sieht, sieht den Vater im Himmel. Ihr glaubt es nicht? Wenn Jesus in euch lebt und wenn wir in Jesus den Vater sehen können, dann können die Menschen den Vater durch uns sehen. Blanke Logik eigentlich, ne? Aber wir denken immer, ja, Gott und wir. Aber es heißt Gott durch uns. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und das ist das Mutmachende und das Tröstende, auch bei all unseren Fehlern. Und jeder kennt seine eigenen Fehler ja am allerbesten. Manchmal sehen sie andere Leute auch und dann wird's peinlich, aber egal. Gott lebt durch uns. Wenn wir mit und durch Gott leben, weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt, möchte er heute durch uns wirken. Und dann erleben wir ein Stück Himmel hier und heute, auch bei uns. Der Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard hat ein sehr interessantes Bild mal gebraucht, ein sehr eindrückliches Bild. Søren Kierkegaard schreibt, an jedem siebten Tag wird im Gänsehof eine Parade abgehalten. Und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun oder hinter der Kanzel und schnattert über das Wunder der Gänse. Er erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten, und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt des beredten Gänserichs. Aber das ist auch schon alles. Eine schöne Predigt war's, sagen sie beim Ausgang und bedanken sich bei dem Gänserich. Aber eines tun sie nicht. Sie fliegen nicht. Denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Ihr Lieben, wir sind jemand in Christus. Keiner kann uns das wegnehmen. Und es soll uns auch keiner einreden dürfen, dass wir nichts wären und nichts könnten. Wir sind dem Gesetz der Aerodynamik unterworfen in Christus. Wir können fliegen, bildlich gesprochen natürlich, auch ohne Flugzeug. Denn Jesus macht aus uns einen neuen Menschen. Ein Mensch, der nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt lebt, sondern der etwas völlig Neues geworden ist und nicht nur einfach ein paar Teile repariert worden sind. All das und noch sehr viel mehr zeigt uns, dass wir einen großen und liebevollen Vater im Himmel haben. Und wir sollten uns das klar machen, immer wieder neu klar machen. Solange wir hier leben, es gibt zwar keine Vollkommenheit, aber unsere erste Aufgabe als Christen ist es zu sein, bei und in Jesus zu sein und er in uns. Diese tiefste, enge Gemeinschaft, das ist sein Ziel. Wir wollen Menschen zu Jesus führen, in die Gemeinschaft mit ihm und alles andere folgt dann danach. Das sollten wir uns immer vor Augen führen. Diese enge Gemeinschaft in Jesus. Und dann brauchen wir gar nicht groß handeln selber, denn dann handelt Gott durch uns. Und theoretisch kann Jesus alles durch uns tun. Es gibt allerdings vier Grenzen. Die will ich euch auch nicht verschweigen. Es ist der Wille und der Zeitpunkt Gottes. Seine Agenda, sein Timing, sein Terminkalender ist es, wann was passiert und nicht unsere Wünsche. Eine Grenze ist auch unvergebene Schuld, weil unvergebene Schuld Gott daran hindert, durch uns wirken zu können. Eine Grenze ist auch meine Verfügbarkeit, sprich, wie viel Zeit habe ich eigentlich, um mich gebrauchen zu lassen von Gott. Und es ist ein Unterschied, ob ich kleine Kinder zu Hause habe oder große oder gar keine, oder ob ich eine Arbeit habe mit 80-Stunden-Woche oder nur 38. Das ist echt eine Grenze und Gott berücksichtigt solche Grenzen. Aber die allergrößte Grenze, die es gibt für Gottes Wirken, ist letztlich meine eigene Bereitschaft. Bin ich bereit, mein Herz zu öffnen für Gott? Bin ich bereit, meine Tür zu öffnen für meine Wohnung? Bin ich bereit, mich für Gottes Wirken zu öffnen und zu fragen, wo willst du mich haben, wann willst du mich wo haben? Unser Leben gleicht manchmal so einem dunklen, verstaubten Raum, in dem alle Möbel mit Tüchern abgedeckt sind, in dem es auch ein bisschen muffelt, wenn man reingeht. Vielleicht kennt ihr solche Räume. Auf manchen Dachböden sieht es so aus. Oder in alten Schlössern und Burgen findet man solche Räume. Aber eben auch in unserem Leben gibt es Räume, die so aussehen. Man kann es nur durch eines ändern. Die Fensterläden und die Fenster öffnen, Licht und Luft hereinlassen. Das will Jesus auch in deinem, in meinem Leben tun. Er möchte, dass du die Fenster deines Herzens auftust und dass du nicht nur Licht und Luft hereinlässt in dein Leben, wo es ein bisschen muffelt und müffelt und wo nichts weitergeht und wo es nur so staubt, sondern er möchte, dass du ihn reinlässt, den Heiligen Geist hineinlässt, sein Licht leuchten lässt in deinem Leben, an die dunklen Ecken, da, wo er was verändern will, wo er mit seiner Gnade und seiner Kraft neues Leben entfalten möchte. Das ist doch das, was Jesus will. Und das ist das, was Paulus schreibt, wenn er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist die Grundlage unseres Glaubenslebens. Amen.